Meine Lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich, evangelischer Pfarrer meines Zeichens. Und ja, zwei Teile hat dieser Podcast. Zuerst einmal einen ganz, ganz kurzen, weil jetzt doch anscheinend das Raten ausbricht. Wozu braucht der Pfarrer ein Schweizer Armeemesser? Und ich habe einige Fragen gekriegt, die ich jetzt hier gerne beantworte, um Ihnen die Lösung zu erleichtern. Brauchst du das Messer bei jedem Gottesdienst? Nein, man braucht es sehr, sehr selten. Es gilt allerdings die kirchliche Grundregel Nummer 1. Ist der Pfarrer auf das Ausfallen von gewissen anderen Dingen nicht vorbereitet, fallen sie alle schlagartig aus. Kirchliche Veranstaltungsregel Nummer 2. Es fällt nicht eines aus, sondern immer alles gleichzeitig. Das wollte ich nur sagen. Also, wenn man das Messer mit hat, braucht man es nicht. Wenn man es nicht mit hat, braucht man alle Funktionen. Brauchst du alle Werkzeuge jedes Mal und kann die Gemeinde dich bei dem, was du tust, sehen? Musste ich kurz nachdenken, also nach der kirchlichen Veranstaltungsregel Nummer 2, braucht man alle Funktionen und sogar eine Funktion, die nicht drauf ist, dann, wenn man das Schweizer Armeemesser nicht mit hat, ansonsten nicht. Im Allgemeinen sieht mich die Gemeinde dabei nicht, mit einer einzigen Ausnahme, die ist mir aber selbst noch nie passiert, sondern einem alten Pfarrer. Und die ist sehr, sehr, sehr selten. Da wurde wirklich im Gottesdienst mit dem Schweizer Armeemesser gearbeitet und das Ganze hat dann den Gottesdienst gerettet. Es wurden keine Tiere dabei verletzt, keine Menschen, nichts. Auch der Pfarrer selbst hat sich nicht verletzt. Okay. Ist das alles zur Vorbereitung gedacht? Ja, ist alles normalerweise im Vorbereitungsbereich und muss zwangsläufig der Pfarrer das Werkzeug benutzen oder kann das jeder aus der Gemeinde? Im Idealfall muss der Pfarrer das Werkzeug nie benutzen, weil das alles geklappt hat und deshalb das nie notwendig ist. Aber siehe Veranstaltungsregel Nummer 1. Die darin besteht, darf ich noch einmal sagen, wenn der Pfarrer nicht vorbereitet ist, dass alles daneben geht, dann geht's daneben. Also damit sind, glaube ich, jetzt ein paar Tipps gemacht. Es handelt sich also da auch teilweise um ein magisches Ritual. Das reine Mitnehmen des Schweizer Armeemessers garantiert praktisch genommen einen völlig problemlos ablaufenden Gottesdienst. Also jetzt habe ich es verschrien, das sage ich, aber das ist normalerweise so. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich war heute auf Pfarrkonferenz und die Pfarrkonferenz, möchte ich sagen, sind es ganz tolle Sachen. Gott sei Dank macht der Superintendent Paul Weiland die ganz hervorragend, weil wir Hochdiaspora-Kirche sind, wir müssen uns treffen. Und wir treffen uns eigentlich nicht, weil wir alle so weit auseinander sind, alle dauernd so viele Termine haben und diese Pfarrkonferenz hat irrsinnig wichtig und muss sagen, also gerade hier in Niederösterreich von Paul Weiland einfach nur gut gemacht. Nun, heute war ein eigentlich extrem spannendes Thema dann am Nachmittag. Der Vormittag dient dazu, dass man sich austauscht, dass man gewisse Informationen kriegt, dass man an gewissen Dingen arbeitet. So werden wir zum Beispiel planen, wir jetzt endlich mal einen Konfirmandentag und das heißt also über alle Gemeinden hinweg. Das wären dann doch um die 150 Konfirmanden. Und das müssen wir uns aber noch ganz, ganz genau anschauen aus dem einfachen Grund, weil die Fragestellung der Fahrzeiten dann schon gewaltig werden bei uns. Also vielleicht muss man zwei machen, dass man zweimal, was weiß ich, 50, 70 Konfirmanden zusammenholt, weil natürlich, wenn du dann einmal schon im Bereich bist, da aus dem Grenzgebiet bei 2,5, 3 Stunden Anfahrtszeit, dann ist natürlich auch nicht mehr lustig. Wenn jemand 6 Stunden im Zug sitzt, mit dreimal umsteigen, dann wird es schon schwierig. Also das möchten wir unbedingt machen, müssen aber sehen, wie die realen Gegebenheiten sind und ob das überhaupt geht. Nachmittag war dann einem ganz tollen Thema gewidmet, der Prävention kannst du jetzt nicht sagen, das ist ein Blödsinn, sondern der Hilfe für Menschen, die an echten Depressionen leiden. Okay, wir waren darauf natürlich alle sehr gespannt, weil Menschen mit echten Depressionen, ich betone es dauernd, echte Depression, natürlich auch in der Seelsorge eine Rolle spielen. Ich werde dann gleich sagen, welche sie spielen. Und wir haben uns natürlich einiges erhofft. Ich betone das jetzt wirklich erhofft. Also die Dinge sind dann etwas eigenartig geworden. Da sind gleich 1, 2, 3, 4, 5 Leute aufgetaucht, die ein Referat gehalten haben, das sie also gefühlte tausendmal schon gehalten haben, so wie die das runtergeratscht haben. Und dann war also vor allen Dingen ein Punkt drinnen, den ich nicht mehr konnte. Es waren zwei Betroffene drinnen und irgendwann hatte ich ein Stück weit das Gefühl, das ist jetzt also Vorführen von Kranken. Und mir hat das Ganze immer weniger echt geklungen und dann habe ich was gesagt, dann ist der alte Pfarrer Heine, der längst pensioniert ist, aber volle Pulle Arbeit, drauf eingesprungen und dann auch die anderen und dann, ja, also worum geht es? Erstens, man führt keine Kranken vor. Man bringt kranke Menschen nicht in Situationen, die unberechenbar sind und psychisch erkrankte Personen schon gar nicht. Weil du weißt nie, wie drauf reagiert wird. Weiters ist ja dazu zu bedenken, dass man uns also nicht an Depressiven zeigen muss. Wir sind vom Geschäft. Wir haben die oft genug gesehen. Wir wissen, was eine Depression ist. Und das hat also jetzt für uns auch keinen besonderen Wert, weil wir es einfach wissen. Das haben wir gelernt, das haben wir leider miterlebt. Vielleicht manche sogar zumindest massive depressive Verstimmungen selbst erlebt, in der ganzen üblichen Sensibilität, die ein Geistlicher hat. Okay, und das war sowieso unterirdisch, also das möchte ich jetzt einmal sagen. Und es geht nicht darum, das soll man nicht wegsperren, die soll man nicht irgendwie verheimlichen, das ist das ganz Wesentliche, man soll drüber reden. Also das war eigentlich der Punkt, das ganze Anliegen war, dass man drüber redet, dass man Leuten sagt, das ist einfach eine Erkrankung und eine Ruhe ist. Nur dazu brauche ich keine Betroffenen. Das kann ich einfach so sagen, gerade in einem professionellen Kreis kann ich das vollkommen anders aufziehen. Was, und jetzt muss ich mal sagen, weil das immer ein ganz schweres Missverständnis ist. Also welche Rolle spielen Menschen mit echter Depression in der Seelsorge? Keine. Aus einem einfachen Grund, ein Mensch mit einer echten Depression kommt nicht in die Kirche, kommt nicht zum Pfarrer, würde dem Pfarrer auch die Tür nicht aufmachen. Eine echte Depression sieht nämlich so aus, dass jemand so vollkommen energielos ist, dass seine maximale Fähigkeit darin besteht, aufs Klo zu gehen. Und sehr viele gehen im Höhepunkt einer Depression einfach nicht aufs Klo, sondern sie kriechen auf allen Vieren oder machen sie an, aus dem einfachen Grund, weil Depression ganz einfach zu definieren ist, als ein Zustand zutiefster Energielosigkeit, dass die Energie aufzustehen oder auf alle Viere zum Klo zu kriechen einfach nicht da ist. Der Mensch ist gelähmt. Und zwar ist er gelähmt, weil einfach keine Energie da ist. Also das ist wirklich wie ein Auto ohne Benzin. Das kann eine Formel-1-Bolide sein. Wenn er kein Benzin hat, kommt er nicht einen Zentimeter weit. Das ist eine Depression. Okay? Das andere sind depressive Verstimmungen, sind Vorformen. Es gibt eine ganze große Anzahl von verschiedensten. Die allermeisten liegen zunächst einmal, also alles, was Sie wahrscheinlich jemals erlebt haben. Eine depressive Verstimmung ist keine Erkrankung aus. Ganz, ganz selten werden depressive Verstimmungen zu echten Depressionen. Das ist aber selten. Das möchte ich jetzt wirklich betonen. Aus dem einfachen Grund, die echte Depression, die fetzt rein, die schlägt zu. Es gibt natürlich depressive Verstimmungen, die sich steigern und diese sind aber meistens umweltbedingt. Das heißt, wenn Sie auf ewig eine völlig überfordernde Arbeit haben, die Ihnen irrsinnig viel Energie kostet, wenn Sie eine unglückliche Ehe haben, die Sie irrsinnig viel Energie kostet und einen Pflegefall in der Familie haben, um den Sie sich auch noch kümmern, dann werden Sie einen Ihr Energiehaushalt stimmt nicht. Sie können nicht mehr aufladen. Sie werden völlig energielos. Sie werden zuerst traurig, sie werden gereizt, sie werden überfordert. Sie werden entweder immer langsamer oder spannenderweise kann das auch passieren, hyperaktiv, bis es dann soweit ist. Und das sind das, was man früher, heute darf man den Begriff nicht mehr verwenden, ich verwende ihn natürlich, die sogenannten reaktiven Depressionen. Reaktive Depressionen sind dadurch heilbar, dass man Menschen in eine andere Situation bringt. Das muss man einfach einmal sagen. Da kann es, wenn es jetzt zu langen Zuständen reaktiver Depression kommt, dann kann das Medikamentation verlangen, dann braucht es Psychotherapie, weil sich das Gehirn an diesen Zustand der Energielosigkeit und Überforderung gewöhnt. Das ist klar, das ist auch professionelle Geschichte. Aber das ist unbedingt zu trennen von jemandem, der verletzt wurde und deswegen jetzt traurig ist. Wenn wir verletzt werden, dann ist es zutiefst menschlich, verletzt zu sein. Das war der Punkt, wo ich mich dann aufgeregt habe und wo es dann ein bisschen zugegangen ist und glaube ich, sehr, sehr gut zugegangen ist und wir doch sehr, sehr, sehr eindeutig Position bezogen haben. Das, denke ich, war klar und dann auch gesagt wurde von den Vortragenden, die dann also wirklich sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und nicht mehr nur also ihr 0815-Dings runtergeratscht haben. Na, das stimmt natürlich schon. Und der Punkt ist der, wenn du dich mit einem Messer schneidest, dann hast du dich mit einem Messer geschnitten, dann hast du einen Schnitt, dann bist du verletzt. Du hast einfach beim Karottenschneiden, Möhrenschneiden daneben kaut und du hast jetzt eine blutige Fingerspitzen. Das ist ganz einfach eine Verletzung, weil du dich in dem Fall halt selber aus Versehen verletzt hast. Im psychischen Bereich, und das war eine Tendenz drinnen, und da haben wir dann, glaube ich, also wirklich alle einen Schutzwall hochgezogen und gesagt, na, so sicher nicht, können wir als Menschen nicht verlangen, dass Menschen dauernd gefordert werden, dass man ihnen dauernd blöd kommt, immer mehr und noch einmal und ein drittes Mal und ein viertes Mal und ein fünftes Mal. Man provoziert. Heutiges Arbeitsleben ist ja oft durch eine unglaubliche Respektlosigkeit gekennzeichnet. Das darf man nicht vergessen. Da wird verletzt, da wird am Telefon verletzt, da werden völlig unschuldige Leute am Telefon angeschrien. Ich bemühe mich, wenn ich in einer Firma anrufe, immer um eine ausgewählte Höflichkeit, weil der arme Mensch am Telefon auf der anderen Seite mit Sicherheit nichts dafür kann, dass ich entweder irgendwas falsch ausgefüllt habe oder mich damit nicht auskenne oder irgendwer anderer aus irgendeinem Grund irgendwas nicht weitergebracht hat. Ich bemühe mich um absolute Höflichkeit, weil mir klar ist, dieses Gegenüber kann nichts dafür. Leider sind das wenige Leute. Die meisten lassen dort dann ihre Aggressionen, ihre Wut, ihre Überforderung dann wirklich volle Bulle raushängen, was zum Kotzen ist, weil die ja nicht eine Sekunde nachdenken, aber vielleicht leben sie selbst in einer ständig verletzenden Atmosphäre. Und wenn man verletzt ist, dann ist es natürlich, verletzt zu sein. Und eine normale Reaktion der Seele ist dann, dass man traurig ist. Man ist einfach traurig, wenn man verletzt ist. Aus. Es gibt die Menschen, die verletzt werden und aggressiv werden. Vollkommen klar. Schauen Sie mal einen japanischen Samurai-Film, so einen alten. Da hast du genau diese zwei Möglichkeiten. Der eine beleidigt den anderen, verletzt ihn seelisch. Ganz eine furchtbare Geschichte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der eine Samurai zieht sein Schwert und duelliert sie mit dem und gewinnt dann natürlich immer, weil er der Gute ist. Und der andere ist so schwer verletzt, dass er Selbstmord begeht. Beide Formen sind archaische Formen, unglaublich übertrieben für heutige Verhältnisse. Heutige Verhältnisse wären die, dass man zurückschnauzt, aber niemandem gleich den Kopf abschlägt, oder dass man halt traurig ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Die meisten Christen werden dem nicht zurückschnauzen, sondern sie werden sogar viel zu freundlich sein. Sie werden sogar dem Verletzenden, von wegen halte noch die andere Wange hin und so weiter und so fort, ganz freundlich kommen. Sie werden ihre Verletzungen nicht rauslassen. Und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt. Wenn Sie verletzt werden, dann sagen Sie doch einfach, Sie haben mich jetzt gerade verletzt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wie komme ich dazu? Sagen Sie das. Das ist nicht aggressiv, sondern es sagt einfach die Wahrheit aus. Man kann traurig werden. Da muss man sich auf die Dauer überlegen, bin ich in der richtigen Situation drinnen, bevor ich zum Schluss eine Vorform einer Depression entwickle oder zum Schluss schlagartig in eine echte Depression hineinstürze. Das muss man einfach einmal sagen. Aber es ist normal, traurig zu sein, wenn einen jemand verletzt hat. Wo kommen wir hin, wenn wir jetzt in einem Bündnis gegen die Depression plötzlich Leute, die einfach verletzt werden und deswegen traurig sind, schon als pathologische Fälle bezeichnen. Und das war eine ganz starke Tendenz. Und das ist etwas, wo ich Sie jetzt ganz massiv dazu einlade. Da sagen wir als Christen nein. Wir sagen als Christen nein, dass die Opfer plötzlich dann auch noch dran schuld sind, dass sie verletzt worden sind. Das Entscheidende ist doch was anderes. Das Entscheidende ist, dass wir ein gesellschaftliches Klima schaffen, dort, wo wir es halt kennen, das heißt in unserem unmittelbarsten Umfeld, dass die Leute halt freundlich und respektvoll miteinander umgehen und in Ruhe ist. Das ist es. Und das war dann das, was mir wirklich, also das ist nicht gegangen für mich. Das geht für mich nicht. Das, ich das eh schon oft erzählt, bin ein Offizierssohn, komme aus dieser Tradition, ich kämpfe auch für verletzte Menschen. Es kann nicht angehen, dass wir jetzt der Ansicht sind, wir haben jetzt so viele Depressive und die sind jetzt alle krank. Da muss ich doch sagen, wieso habe ich so viele Depressive? Ja, weil wir eine Kultur haben, gerade im Arbeitsbereich drinnen, die so brutal ist, dass die Leute unglaublich viel verletzt werden. Dass wir auch eine Partnerschaftskultur haben, die auf massivst mit Verletzungen arbeitet. Das Schlussmachen per SMS oder solche Scherze, das geht nicht. Also gut, will jetzt das sagen, es gibt dann vielleicht einen Fall, wo jemand so hilflos wird, dass er nicht mehr anders kann. Aber wenn das zur Regel wird, dass Beziehungen begonnen, beendet werden per SMS, das ist es nicht. Das ist nicht lösbar. Das muss Verletzung nach sich ziehen. Das geht nicht. Deswegen mir ganz was Wichtiges. Wenn Sie traurig sind, sind Sie höchstwahrscheinlich traurig, weil Sie einen Verlust erlitten haben oder weil Sie verletzt worden sind. Und dann sind Sie noch lange nicht krank. Dann brauchen Sie wirklich wen, mit dem Sie darüber reden können. Man muss das rauslassen. Also das ist klar. Aber es ist kein Recht, ja, von Ihnen zu verlangen, dass Sie Helden sein müssen. Sie müssen keine Helden sein, die, keine Ahnung, wie mit einem magischen Panzer umgeben, jeden Schlag wegstecken. Das ist ein Blödsinn, das funktioniert nicht, das kann es nicht sein. Das lassen Sie sich bitte niemals, absolut niemals einreden. Können Sie mir das bitte versprechen? Lassen Sie sich das nicht einreden. Wenn Sie jemand verletzt hat, sind Sie verletzt, sind Sie traurig oder sind Sie wütend, sind Sie aggressiv, wo es auch immer. Und dann geht es entweder von selber weg oder noch gescheiter, Sie haben wen, mit dem Sie gut drüber reden können. Und das ist überhaupt das Gescheiteste, das gut drüber reden können. Gemeinde ist auch dafür da, nicht nur auch, sondern ganz massiv dafür da, über seine Verletztheit zu reden. Das möchte ich euch mitgeben, weil ich glaube nicht, dass das, was wir da heute erlebt haben, so eine Einzelaktion war, sondern ich glaube, das ist jetzt ein Klima. Das ist wirklich ein Klima geworden, dass der verletzt ist, daran schuld ist, wenn es nicht wegstecken kann. Leute, wir sind keine Profiboxer, die um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht boxen. Das sind wir nicht, weil die kriegen nämlich irrsinnig viel dafür bezahlt und die haben sich dafür entschlossen, dass sie einen Beruf machen, wo sie verprügelt werden. Wir nicht. Deswegen wünsche ich euch jetzt am Schluss einfach von ganzem tiefsten Herzen so viel Schutz, so viel gute Freund, mit denen ihr euch ausreden könnt, wie Gott euch nur geben kann. Und nehmt bitte diese Menschen an, weil in Wirklichkeit, ja, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr ganz viele gute, liebe Menschen rings um euch habt, die bereit sind, euch zuzuhören, die bereit sind, euch zu trösten und die euch nicht für krank erklären. Gesegneten, wunderschönen Abend euch allen.